herzlich willkommen und die Ohren gespitzt. Das ist die Pfaffenlupe. Von praktizierenden Pfarrern empfohlen. Politisch, sächsisch, gut.
Dann, lieber Herr Schirmer, ich grüße dich zu einer neuen, kleineren, vielleicht einer vielleicht kleineren Folge der Pfaffenlupe zum Einstieg in das politische Superjahr 2024. Es ist jetzt der 1. März.
Jawohl, ich grüße dich zurück. Wir gehen ein bisschen anders diesmal ran. Zuerst kommt eine kleine Spezialfolge, die wir jetzt präsentieren, und danach starten wir in die Programme. Die erste Folge zu den Programmen ist schon fertig und steht in den Startlöchern. Da haben wir für euch die SPD besprochen. Jetzt aber eine kleine Sonderfolge. Zu was eigentlich?
Ja, also wir sind ja vielfältig unterwegs, lesen Zeitungen, schauen ins Internet. Und mir ist da vor gar nicht allzu langer Zeit mal ein Interview auf den Bildschirm gekommen und das habe ich mir dann angeguckt. Es ist ein sogenanntes Dresdner Gespräch zwischen Björn Höcke und Dr. Maximilian Krah, die ja beide in der AfD eine Schlüsselrolle spielen. Maximilian Krah als Kandidat für das Europaparlament und Björn Höcke, der Landesvorsitzende der AfD in Thüringen. Also schon, würde ich mal sagen, Menschen, die diese Partei schon repräsentieren, schon Repräsentanten dieser Partei und von daher von besonderem Interesse, wie ich finde. Und ich habe mir so gedacht, wenn man die beiden mal am O-Ton hört, kriegt man natürlich auch was mit von dem, was die Partei als solches trägt. Das geht nie um ein Hau drauf oder irgendwas, aber das habe ich mir einfach mal angehört, wirklich, um mich auch politisch da weiterzubilden, mir das anzuhören. Und das Thema war Nation und Europa, wie das sich beides verhält zueinander, ob das ein Gegensatz ist oder ob man das auch zusammendenken sollte. Beide Politiker sprechen darüber, ob das Gegensatz ist oder Ergänzung und denken nach über den Patriotismus im Haus Europa. Und er sagt, dann geht es natürlich um diese 3000-jährige europäische Geschichte, wie Deutschland da drin vorkommt, wie Europa Deutschland geprägt hat und andersrum. Und da wird viel erzählt. Es gibt dann so Spitzensätze von Herrn Krah, wie zum Beispiel, wir kritisieren die EU nicht, weil wir gegen Europa sind, sondern wir kritisieren die EU, weil sie gegen Europa ist. Das ist ein Spitzensatz.
Ja. Naja, also vielleicht wirklich nochmal von ein bisschen vornweg, weil ja jetzt gerade ganz jüngst, also wir haben uns, jetzt weiß ich nicht genau, vor etwa einem Jahr ist dieses Gespräch aufgenommen worden und wir haben uns im Ende Januar oder so vorgenommen, das Gespräch mal zu besprechen. Und just gestern und vorgestern sind die öffentlich-rechtlichen Medien auch auf zumindest Maximilian Krah, nicht auf das Dresdner Gespräch, was wir jetzt besprechen wollen, aufmerksam geworden, aber auf diesen sehr Social-Media-aktiven Menschen. Und der ist seit 2016, ist der Europaabgeordnete der AfD, ist jetzt auch wieder Spitzenkandidat und ist bei TikTok sehr erfolgreich. Und man muss sich da wirklich mal so ein paar Sätze reinziehen, dann weiß man ungefähr, in welchem Fahrwasser wir unterwegs sind, wenn es um dieses Dresdner Gespräch geht. Ich habe bloß mal so ein paar Zitate, Zitatfetzen aus TikTok, habe ich mir aufgeschrieben. Also zum Beispiel, sei schlau, sei rechts. Oder echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt es auch mit der Freundin. Also dazu muss man noch wissen, dass der ganze Account-Betrieb, die Konzeption des Accounts und überhaupt die Social-Media-Konzeption der AfD natürlich also auf junge Leute abzielt, weil die jungen Leute jetzt erstmalig bei der Europawahl wählen dürfen, ab 16. Aber die stammt aus der Feder der identitären Bewegung. Und die ist ja nur gesichert rechtsextrem, genauso wie die Jugendorganisation der AfD. Und genauso wie der Mann, mit dem Maximilian Krah zusammen sprechen wird, nämlich der, den man offiziell auch Nazi nennen darf, Björn Höcke.
Ja, aber selbst wenn man das alles mal wegnimmt und wegdenkt, das werden wir dann mal versuchen, nur dieses Interview sich an, schaut und das, was dort erzählt wird, das kann man nie unkommentiert stehen lassen. Wir werden dann auch mal gucken. Und gerade als Kirche, jetzt kann man ja vielleicht immer wieder sagen, Kirche, wie politisch soll Kirche sein? Ich würde mal ganz kurz sagen, wenn Kirche nicht politisch ist, sich dazu entschließt, unpolitisch zu sein, ist sie damit politisch, weil sie einfach anderen das Feld überlässt. Und es geht in diesem Interview dezidiert ums Christentum, wo wir, denke ich, als Pfaffenlupe, als Christen auch gar nicht schweigen können. Also
Ja,
da, das fordert uns heraus, darüber nachzudenken und kommt on top dazu. Die Beschäftigung mit Maximilian K. ist einfach da. Ich habe mir seine Aschermittwochsrede angehört. Und ich muss sagen, das Versprechen ist, wählt die AfD und alles wird einfach so bleiben, wie es ist. Es ist gut. Wir kriegen das alles ganz genau wieder ordentlich hin. Jeder hat Arbeit, jeder ist glücklich. Und das sind wir bei dem, was wir schon mal besprochen haben, beim Biedermeier des 21. Jahrhunderts. Also, das muss man sich wirklich mal geben. Und dort auch in dieser Rede wettert er gegen die Kirche. Er wünscht sich, so Gott will, ein neues Konklave. Was heißt das in so einem Satz? Das heißt, alles, was der jetzige Papst macht, ist schlecht. Wir brauchen einen neuen. Also die Option für die Armen, die ganze Versöhnungsfragen, all das Menschliche, was ich im Papst Franziskus sehe, wird weggewünscht. Das ist hochgradig theologisch. Ich finde das unglaublich krass. Und wenn er dann den Herrn Marx, den Bischof, als der fette Marx hat mir sowieso nichts zu sagen, dort kleinredet, das finde ich schon echt bedenklich. Und jetzt nochmal ganz aktuell war ja das Wort der Bischöfe, wenn ich es richtig weiß, zu sagen, nicht die AfD zu wählen, aus christlicher Perspektive, was dazu geführt hat, dass AfD-Mitglieder gesagt haben, bitte dann tretet aus der katholischen Kirche aus. Also man merkt diesen Streit ja schon deutlich jetzt auch in der Realität. Ne? Und man kann das einfach alles angucken. Also das ist ja das, wo ich mir denke, da müssen wir nicht mutmaßen, man kann sich diese Reden alle anhören, das ist der O-Ton und kann sich dann seinen Reim drauf machen. Also man kann dann nicht sagen, man hat es nicht gewusst. Ne?
Ja, genau. Also die kommissarische Ratsvorsitzende der EKD, die Frau Vers, hat ja auch nachgezogen und hat gesagt, dass völkisches Gedankengut mit dem Christentum unvereinbar ist und dass die AfD nicht wählbar ist.
Man muss wissen, was man wählt. Und ich finde, gerade als Christ, und darauf kommt es mir so ein bisschen an, als ich das Gespräch, das Dresdner Gespräch, mir auf der Zunge habe zergehen lassen, das ist für mein Christentum, wir kommen da zu Spitzensätzen, ich nehme einfach weg, dass im Prinzip die Offenbarungen nicht in der Heiligen Schrift zu finden sind, schon gravierend. Das darf man mal gar nicht unterschätzen. Also, das ist schon hart.
Ja, also dass es gar keine Offenbarung gibt, ne?
Nee.
Ja.
Oder, na gut, da steigen wir dann ein.
Ja, da kommen wir noch drauf zu. Also, das Dresdner Gespräch dreht sich erstmal zwischen Maximilian Krah und Björn Höcke um die Begriffe Nation und Europa. Und vielleicht erstmal so zum Einstieg so ein paar Eckpfeiler, über die da gesprochen wird. Maximilian Krah nennt erstmal die EU einen korrupten Moloch. Dachte ich mir gleich, ob er sich da sicher ist, ob er da nicht auch selber dazugehört, weiß ich nicht genau, weil das Magazin Royal eben aufgedeckt hat, dass er einige Zahlungen von dem Konzern Huawei und auch Reisen bezahlt bekommen hat nach China und Aufenthalte in China, um dann letztlich in der EU dafür zu lobbyieren, dass Huawei beim Netzausbau in der EU nicht ausgeschlossen wird. Also so viel zum korrupten Moloch. Es geht um Anti-Amerikanismus, so habe ich das für mich gefasst, weil die EU und vor allen Dingen Deutschland als Vasall des großen Bruders im Westen bezeichnet wird. Dann eben solche Sätze wie, wir kritisieren die EU, weil sie gegen die EU ist, also die EU selber, wie du es eben schon gesagt hast. Und dabei wird auf drei Stammvölker Europas rekurriert.
Sehr gut.
Es gibt Slawen, Romanen und Germanen, die Europa bevölkert haben und deren, tja, sagen wir mal, Stammkultur Europa bis heute durchwirken. Und dabei muss man sagen, sagen die beiden, das germanische Element ist auch heute noch politisch wirkmächtig. Das sieht man daran, dass Deutschland Geldgeber ist, dass Deutschland nicht so korruptionsanfällig wie der Rest der Völker ist und so weiter und so fort.
Aber
Also,
ganz kurz da, es wird ganz klar, ne, also das ist ja auch historisch fragwürdig, von dem Germanentum eine direkte Linie zum Deutschtum gezogen.
ja,
Also,
genau.
also da gibt es ja auch gar keine Nuancierung, dass man sagt, okay, was ist romanisch an uns, von der romanischen Sprache und so. Und das wird direkt durchgezogen und dann wird gesagt, okay, und gerade dieses deutsche germanische Element ist eben zum Beispiel auch, dass der Staat drüber ist und neutral. Und das ist völlig, also historischer Blödsinn.
Ja, auf jeden Fall. Und also da kommt dann direkt, also weil ja, das beweist sich daran, dass der Gedanke sich dann direkt weiterspinnt zu der Frage der beiden, wie kommen wir zurück zu sogenannter German Leadership, was man heute nicht mehr ins Deutsche übersetzen kann. Also da wird quasi direkt von der Überlegenheit, die wird ja so gezeichnet, Überlegenheit eines germanischen Elements gegenüber den anderen Stammvölkerelementen, eine direkte Linie gezogen zur deutschen
Nö, sie,
Führerschaft
aber sie sagen es noch,
unter
sie
diesen
sagen doch,
Völkern.
aber sie sagen doch deutlich, deutsche Führungsrolle.
Ja,
Also
das sagen sie dann danach.
er
Genau, er
sagt,
sagt aber diesen Satz, German Leadership, was man ja nicht mehr ins Deutsche übersetzen kann. Also
ja, aber pass auf,
gemeint, ja.
das geht ja gleich weiter. Nein, natürlich meint er so, am deutschen Wesen soll die Welt genesen.
Genau.
Aber er sagt, German Leadership, das kann man heute gar nicht übersetzen. Und im nächsten Satz sagt er, er hat diese deutsche Führungsrolle, indem er es im
Genau,
Prinzip übersetzt.
genau,
Ich frage mich,
genau.
also er legt da schon was hinein, was er dann schon richtig übersetzt, aber spielt dann schon mit diesem historischen und so einem Seitenhieb, na, das darf man heute ja gar nicht mehr sagen. Und das ist schon so suffisant, das ist übergriffig. Also ich finde das,
Ja, naja, und
ja.
damit ist man auch gleich quasi bei diesem Leitgedanken, den die für Europa haben, also nicht mehr diese Europäische Union, wie sie jetzt gestaltet ist, sondern ein Europa der Nationen mit eigenem Volksgepräge in einer europäischen lockeren Klammer, so sagt es Björn Höcke. Und letztlich, also mit all diesem Gedankengut bis hierhin in diesem Gespräch, sind wir eigentlich zeitlich am Ende des 19. Jahrhunderts. Also so dachte man damals, vor 120, 130 Jahren.
Und man kann so denken, sage ich jetzt mal, ne? Aber dann darf man es nicht als neues Denken verkaufen, wie die beiden das meines Erachtens versuchen. Und mit Seitenhieben ständig auf die, klar, wir sind im Wahlkampf und jetzt, also natürlich ist es schon ein Jahr her, aber die Alternative ist ja immer mit Abgrenzung beschäftigt. Sie sagen zum Beispiel, dass die Frage der deutschen Führungsrolle, das Kluge, das so sagt das Höcke, glaube ich, also das Kluge und deutsche Staatsmänner und kluge gebildete deutsche Staatsmänner, wenn es die gäbe, würden die das angehen. Also, was er damit sagt, ist, es gibt keine klugen, keine gebildeten deutschen Staatsmänner. Also nicht wie Sie. Ich finde, dieses ganze Interview, dieser ganze Rahmen soll zeigen, wir sind eigentlich die Einzigen, die es intellektuell drauf haben.
Ja,
Das finde
es
ich
geht
aber
auch,
unglaublich überheblich.
es geht
Also.
ganz viel um wir und die und dass diese beiden oder die Führungskreise, in denen sie, die Führungskader, in denen sie umgehen, dass die zu den Schlauen gehören und dann gibt es ganz viel Dummheit, aber nicht nur in den politischen Leitungsgremien und Kreisen, sondern, das habe ich mir nochmal hier aufgeschrieben, da geht es um den Patriotismus und wie muss Patriotismus gestaltet sein. Und da sagt Höcke, Patriotismus darf für die breite Masse nichts Abstraktes sein. Also da müssen philosophische Inhalte rausgehalten werden, wie prinzipiell sind Leute zu doof, das zu verstehen. Dass den Patriotismus, den muss man vor Ort und in seiner eigenen Region erleben können.
Und darf ich mal sagen, da auch schon dort diese Spannung, wenn ich es höre, da geht er, diese patriotische Graswurzelarbeit von unten, beschreibt er ja dann so, ob das jetzt eine Gemeinde ist, die ihre Kirche renoviert und wiederherstellt und zum Leben erweckt. Ob er da die Kirchgemeinde meint oder die Kommune, es wird nicht ganz klar. Aber eine Kirche wird wieder restauriert, die hat ja eine ganz andere Sprache. Und jetzt kommt, das wird gleich daneben gesetzt, wie das Kriegerdenkmal. Also, da werden auch so zwei, das ist ja seine, da kommt er ja dann dazu, die
Ja.
Heiligkeit des Christentums, der Heldenmut des Heidentums, dass er das schon da verbindet. Also ich finde, es ist schon ein Unterschied, was kommt zum Ausdruck, wenn ich eine Kirche renoviere oder ein Kriegerdenkmal. Das ist doch ein Unterschied und mit dem, was man damit aussagen will. Beides meines Erachtens legitim, ja, aber es sind völlig verschiedene Aussagen, die mit so einem Gebäude, mit so einem Denkmal dann im Prinzip transportiert werden. Und das wird so spannungsvoll dann aufgebaut, wo ich, das gruselt mich richtig. Und noch eins will ich sagen, Höcke spricht dann von den Lehren aus dem 20. Jahrhundert, also wie die deutsche Führungsrolle übernommen werden kann. Und er spricht von einem Erkenntnisvorsprung des deutschen Volkes. Und zwar sind wir die Einzigen, die zweimal total besiegt wurden. Ja, richtig. Aber das ist ein Bruch in der Geschichte und andere mussten das nicht erleiden. Jetzt habe ich mich gefragt, ja, wir haben, ist das wirklich so, dass wir als Volk, wir haben den totalen, das total besiegt sein erleiden müssen? Ich meine, der Krieg ist von unserem Land ausgegangen. Was ist denn mit den anderen und der Erkenntnisvorsprung, zweimal besiegt oder angegriffen worden zu sein, zum Opfer gemacht worden zu sein? Das wird völlig weggespült, da wird überhaupt kein Ton drüber verloren, als wäre das das einzig Schlimme, dass wir zweimal besiegt wurden. Die, die den Krieg
Ja.
angefangen haben. Also, was steckt da
Naja.
drin, wenn ich darüber nachdenke? Also, das schmerzt mich richtig, das muss ich mal wirklich sagen, dass die anderen einfach so vergessen wurden und der Erkenntnisgewinn, was wir dort erlitten haben als Volk, so hoch geschafft wird, um dann in die deutsche German Leadership zu kommen. Dieser Zusammenhang ist doch irre. Also,
Ja, genau. Also da wird direkt vernachlässigt, welches Leid die deutsche Kriegsführung über Europa gebracht hat und die Niederlage oder sagen wir mal die Bewältigung der Niederlage in einen Sieg umgewandelt, der jetzt wieder dazu hilft, dass Deutschland einen Wissensvorsprung hat gegenüber anderen Nationen.
sehr
Ja,
gut. Genau
also
so meine ich das. Das ist
ja,
doch, das ist
super,
doch
super schräg,
zynisch.
wirklich übelst schräg. Ja.
Ja.
Dazu vielleicht auch gleich noch eins, das Zitat habe ich auch aus dem Magazin Royal des ZDF, aber kann man sich ja trotzdem mal aus der Zunge zergehen lassen. Björn Höcke sagt, dass die EU sterben muss, damit Europa leben kann. Und im Vergleich dazu ein Zitat aus dem Völkischen Beobachter während der Kriegszeit, also das Nazi-Propagandablatt. Sie müssen sterben, also die, die mit Krieg überzogen werden, damit wir leben können. Also das ist ein Satz direkt aus der Volk ohne Raum-Theorie.
Das Schlimme ist dabei, also das würde ich ja gerne nochmal nennen, weil viele dann sagen, ja, was soll das? Das ist unsere Sprache, da kann doch sagen, was er will. Wenn das in einem Drittklässler entfernt oder in einem anderen, okay, dann könnte das Wort schöpferisch irgendwie das zufälligerweise identisch sein. Wenn aber Björn Höcke, der Geschichtslehrer ist, der sich auskennt, und das werfe ich den allen, also werfe ich niemand vor, aber das muss uns klar sein. Das macht Herr Gauland und wie auch immer die Spitzenzitate, die da so rumflattern, alle heißen mögen. Die wissen doch genau, was sie sagen. Und man hätte das auch anders sagen können. Man könnte wirklich sagen, europakritisch, EU-kritisch, wir müssen da Dinge verändern. Es müssen Dinge dort vielleicht sterben, damit anders aufblühen kann. Oder weiß der Kuckuck was? Das kann man einfach anders ausdrücken. Ich glaube, das ist bewusst. Die Leute sind nicht doof und können sich dann nie im Nachgang sagen, naja, wir werden hier, wir sind Opfer, das wird uns das Wort im Munde rumgedreht. Das nehme ich den Typen nie ab. Dann müsste man ihn auch nicht abnehmen und das machen sie ja ganz stark. Sie wollen sich als intellektuelle Super-Nerds und Super-Bomben und Super-Vernunftwesen dahinstellen. Wenn sie das machen, dann muss ich ihnen auch abkaufen, dass sie genau wissen, was sie sagen. Und das müssen sie sich einfach anhören und das muss uns, denke ich, auch bewusst sein. Also
Auf
man
jeden
kann sich nicht
Fall.
hinstellen und sagen, ich bin hier die intelligente Speerspitze. Ach, das habe ich jetzt einfach so gesagt. Das beißt sich. Also entweder
Ja,
oder.
ja. Naja, und in diesem ganzen Fahrwasser befinden wir uns, als Maximilian Krah Björn Höcke die Gretchenfrage stellt. Ihr kennt die Gretchenfrage aus Faust. Also, Faust heißt es dort, hier heißt es Björn. Wie hältst du es mit der Religion?
Und dann geht die Post ab.
Ja.
Okay, Björn, wie hältst du es mit der Religion? Ich möchte mal nur noch sagen, damit wir da auch vergleichbar sind, wir haben das ja damals schon gemacht bei Lanz und Brecht, dass wir da ein bisschen auch emotional reingegangen sind in das Gespräch. Ganz kurz vorweggenommen geht es darum, dass Björn Höcke zu Maximilian Krah sagt, oder was anderes, ja doch, so rum, als er eben die Frage gestellt hat. Das sind aber auch komplizierte Fragen und du berührst mich auf so vielen Ebenen. Also das ist auch eine sehr berührende Frage. Björn, wie hältst du es mit dem Glauben der Religion?
Ja, es gibt also tatsächlich auch so eine ganz niedliche Videokompilation der Heute-Show, wo dieses Dresdner Gespräch zusammengeschnitten wird und man nur die Blicke ohne die Worte von Maximilian Krah und Björn Höcke sieht. Und man sieht immer nur so zartes Schmunzeln und so
Schmachten.
schmachtende Blicke hin und her gehen, als würde sich da wirklich ein turtelndes Liebespaar die Worte in den Mund legen. Es ist,
Ich
ja,
denke
es
auch
ist
darauf.
interessant.
Ich denke auch daraufhin auf dieses Heute-Show-Feature habe ich mir das Interview auch angeguckt, weil ich eben sage, also wenn es nur so vorbeihornt wird, dann weiß ich ja gar nicht, was die gesprochen haben und deswegen sind wir jetzt auch in
Ja.
dieser Diskussion. Auf jeden Fall auf die Frage antwortet dann Björn Höcke erstmal mit seiner Historie. Er kommt aus einer protestantischen Erziehung, ist protestantisch, also evangelisch erzogen worden, hat dann wahrscheinlich auch geglaubt. Er sagt nämlich, dass er seiner Glaubensgewissheit verlustig gegangen ist in der Beschäftigung mit Philosophie. Und das wird süffisant mit einem Lächeln abgetan, als würde man zwangsläufig in der Begegnung mit der Philosophie seinem Glauben verlustig. Natürlich, wenn es ein Glaube ist, der noch ein Kinderglaube ist und man ist dann eben schon ziemlich alt, dann könnte das schon passieren. Ich denke aber, dass Philosophie und Glaube sich nicht so bedingt, dass man das eine dann verlieren muss, weil man dann eben schlauer ist, Erkenntnis gewinnt und bla bla bla. Also,
Ja,
das
vor allen
ist ein
Dingen, weil die
Nerv.
beiden sich ja, also dann geben sie sich den Namen Nietzsche in die Hand. Nietzsche, ja, natürlich ist Nietzsche ein großer Kritiker des Christentums und unser Professor, warte, der alte Petz, wie hieß der?
Martin Petzold.
Genau, Martin Petzold sagte mal, dass für ihn Nietzsche der größte Freund des Christentums ist. Also im Sinne von, er ist ein ehrlicher und beständiger Kritiker des Christentums, an dem sich eine christliche Religion abarbeiten muss. Also nur so, also so kann man Nietzsche auch lesen. Dieses süffisante Lächeln in dem Gespräch bedeutete für mich, ja, wenn man Nietzsche gelesen hat und versteht, dann kommt man ganz selbstverständlich vom Glauben ab. So ist es nicht. Also die Kritik hilft einem auch in den Glauben hinein.
Also er versteigt sich ja dann zu dem Satz, zu der Meinung, der Herr Krah, die kühnste Widerlegung des Christentums kommt von Nietzsche. Und das ist natürlich seine persönliche Meinung, kann er ja haben. Aber ich sag mal, es gibt auch andere Kanten. Also man muss ja bloß mal Tillmann Moser lesen, Gottesvergiftung. Die finde ich viel kürzer, viel prägnanter, einprägsamer und eher solche Sachen würden mir da mal zu denken geben. Aber ich finde Nietzsche, da gebe ich ja genau recht, kann genau so in seiner Verzweiflung vielleicht an manchen dogmatischen Gegebenheiten zum eigenen Denken und zum eigenen Glauben anregen. Also, wer das liest, genau, da gebe ich dir recht, du hast das schon schön formuliert, also diese süffisante Bemerkung, wer Nietzsche liest und dann noch versteht. Also natürlich, selbstverständlich alles. Ich weiß nicht, was Sie gelesen haben, aber das klang so als das Gesamtwerk von Nietzsche ist natürlich logisch und dann ist es klar.
Ja,
Wobei
naja,
Grades
und
ja nicht durchhält. Grades hält es ja nicht durch. Und da kommen wir dann nochmal, und das ist beschämend für mich als Christ, was eben übrig bleibt, ist so ein bisschen eine Nostalgie, ein Glaube an ein bisschen Wundersames, was man dann doch nie ganz aufgeben will. Und das finde ich schon sehr
naja, das wird ja noch witzig. Also, Moment,
schlecht.
den
Step by
Glauben.
step ist er
Ja,
gut.
genau. Aber das, also bloß nochmal, um nochmal auf die Kritik zu kommen, ne? Nur weil etwas kritisiert wird, heißt es ja nicht, dass es falsch ist oder schlecht ist. Es auch, also es gibt Christentumskritiken von Max Weber bis Slavoj Žižek, die alle sagen, der Kapitalismus und das Christentum hängen zusammen und ist der Urgrund der Sünde unserer aktuellen Gesellschaften und so, ne? Was weiß ich, Gottes Wahn und was es nicht alles für Christentumskritik gibt, aber sie wird ja nur fruchtbar, wenn wir uns daran abarbeiten und vielleicht darin auch entdecken und lernen, was wir für unser modernes Christentum an Veränderungen mitnehmen können. Also wo sind die Plätze, wo wir noch nachsteuern müssen, damit der Glauben und die Menschen besser zusammenkommen, damit dieser Dienst am Menschen, den der Glaube sein will, weil Gott den Menschen auch dienen will, deutlicher wird, ne?
Es ist keine zwingende Folge, so kann ich das für mich einfach sagen. Wer Nietzsche liest, hat das Christentum widerlegt und braucht es nicht mehr. Das ist Kikifax. Das Kokolores Mummenschanz und relativ
Ja, und tatsächlich
oberflächlich.
muss man sagen, dass große Teile des Nietzsche-Werkes auch wirklich einfach sehr platte, redundante Biertischkritik am Christentum sind.
Gut, aber Nietzsche gilt ja als Kronzeuge der intellektuellen Auseinandersetzung mit dem Christentum der beiden. So,
Genau.
das können wir schon mal
Und
festhalten.
dann hat Björn Höcke vom Glauben gelassen, angeblich, aber eigentlich einen neuen Glauben für sich entwickelt, weil er auch um das Theodizee-Problem nicht rumgekommen ist. Also ganz
Aber
kurz. Theodi, ja?
willst du das machen? Aber der Zwischenschritt ist auch schön in dem Gespräch. Er
Ach
kommt
so,
ja
dann mach
von
erstmal den
Nietzsche.
Zwischenschritt.
Naja, er kommt von Nietzsche dann dazu, dass er doch weiß, das wird dann relativ unvermittelt reingeknallt, dass der reine Materialismus ja auch nichts ist. Und deswegen behauptet er dann sofort danach, es braucht, und das ist ja die große Frage, es braucht die transzendentale Orientierung. Also es braucht die Orientierung an was Größerem. Und wenn man schon mal, sage ich mal, dazu neigt, und es gibt Nietzsche-Auslegungen, die es machen, dass Nietzsche sozusagen die ganze Religion wegballert, dann ballert er auch das Transzendente weg. Also
Ja.
da muss man dann auch dranbleiben und stringent, würde vielleicht unser Kollege Professor Dr. Musminow sagen. Und man kann, also das habe ich mich gefragt. Also es wird die Widerlegung des Christentums ernst genommen, aber die Zerstörung des Transzendentalen, die dann vielleicht auch daraus folgen, die man auch in Nietzsches Werk lesen kann, die wird überhaupt nicht besprochen, die wird einfach als These hingeknallt. Der Materialismus alleine macht's nicht, also brauchen wir irgendwie eine transzendentale Orientierung und Ende. Das ist der Zwischenschritt und das finde ich auch bemerkenswert, dass man das einfach so machen kann. Aber gut, jetzt bist du.
Ja, na, ist letztlich auch eine Voraussetzung des 19. Jahrhunderts, ne? Also so ist der deutsche Idealismus an sein Philosophieren gegangen, dass man eine Letztbegründung braucht und die sucht man. Ja, also deutscher Idealismus, Hegel, Schelling, Fichte,
Selbstverständlich, Jörg.
diese Denkbewegung. Naja,
Ich
aber
sag
also
gut.
bloß in welchen Gedankengebäuden
Yes.
er sich dann so aufhält, ne?
Ja.
Genau, und also dann hat er für sich also entdeckt, man kommt ohne die größere Letztbegründung nicht aus, aber
Weil er ein Buch gelesen hat über Weihnachten.
ja, ein
Das darf man nicht vergessen.
ja,
Entschuldigung.
ein Buch über höhere Mathematik, das er jetzt auch nicht näher ausführen muss, weil das eh niemand versteht. Naja, also das sind solche Nebensätze, die sind wirklich, die kann man auch weglassen. Auf jeden Fall gibt es ja das Theodizee-Problem. Theodizee-Problem in aller Kürze ist, die Theodizee-Frage ist eine seit 2500 Jahren oder mehr bewegte Frage, die sich damit befasst, wie kommt das Übel in die Welt und wenn es einen gerechten Gott gibt, warum gibt es dann Ungerechtigkeit in der Welt? Also die Frage nach Gottes Gerechtigkeit, Theo, Dike, Theodizee. Und da er das für sich nicht beantworten kann, hat er sich für den Deismus entschieden. Und der Deismus ist eine Theologie, die behauptet, dass Gott sich nach der Schöpfung von der Welt abgewandt hat und also Gott und Welt seither voneinander getrennt sind. Wie auch immer sich Gott da in seiner Abgewandtheit verhält, aber er lässt sich nicht mehr mit der Welt ein. Also die Welt ist auf sich gestellt. Das ist quasi, es gibt einen Schöpfer, aber die Welt ist auf sich gestellt. Das ist der
Schönes,
Deismus.
schönes, schönes Wort dafür ist der sogenannte Uhrmachergott. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Gott zieht eine Uhr auf, die läuft jetzt vor sich hin, aber der hat damit nichts mehr zu tun.
Ja.
Eventuell schaut er mal von weit weg drauf, aber im Prinzip er greift nicht ein, da kann nichts passieren. Aber dass man dann so am Theodizee-Problem scheitert, sich dann meines Erachtens der billigeren Variante der des Deismus zuwendet. Am Ende haut Höcke ja noch raus, oder Maximilian Krah, dass die Gegenwartstheologen, damit sind wir ja gemeint, und auch noch andere, dass die Frage von Björn Höcke, diesem großen Geist, diesem großen Religionsphilosophen, gar nicht versteht. Aber ums Theodizee-Problem macht er einen Bogen und geht zum Deismus. Das zeugt nicht von großer Geisteskraft. Ohne jetzt jemand nahezutreten zu wollen, aber das sind ja gerade die Dinge, mit denen man sich dann wirklich auseinandersetzen kann und auch intellektuell. Also das
Ja.
beißt sich ein bisschen. Gut.
Naja, und also die eigentliche auch spannendere Herausforderung ist ja, einen Gott zu glauben, der in dieser Welt handelt und trotzdem das Theodizee-Problem zu haben. Also mit diesem unauflösbaren Dilemma in der Wirklichkeit zu leben. Und es gibt da ja auch ganz spannende Versuche. Ich weiß gar nicht, haben wir Theodizee schon mal eine Folge dazu gemacht?
Nee, haben wir noch nie, aber ich finde zum Beispiel, gerade weil Björn Höcke dann sehr kritisch gegenüber der Offenbarung in heiligen Schriften, also de facto gegen heilige Schriften in irgendeiner Weise ist, wenn man mal in die heilige Schrift guckt, für uns jetzt die Bibel, muss man ja nochmal Hiob lesen. Das ist in Literatur und Wortgewalt gepacktes Fragen nach der Frage, wie Gott handelt, wie das ist, wenn es einem schlecht geht und wie geht es mit dem Leid. Und da gibt es haufenweise in unserer Heiligen Schrift zu finden, in der Bibel zu finden, dass dieses angesprochen wird, dieses Problem und damit gerungen wird. Also das
Ja.
finde ich dann schon sehr ehrlich
Na, und
und
welcher
ja.
Halt der Glaube in der ungerechten Welt auch tatsächlich sein kann.
Genau, was soll da ein deistischer vorgestellter Gott? Das ist nicht.
Ja, also es geht denen ja dann auch, wir kommen dann gleich noch drauf, um den Mythos, also um die Geschichten, in die wir unser Leben und unsere Welt packen. Also auch die Religion kommt ja mit Mythen daher, mit denen sie die Welt erklärt. Und ohne den Mythos wollen sie aber nicht auskommen. Aber ein Deismus hat keine Mythen anzubieten. Also, ne, da gibt es auch ein Problem.
Ja.
Genau, aber auf jeden Fall dann, er hat sich also für den Deismus entschieden. Und Deismus bedeutet ja auch, Gott ist von der Welt abgewandt und kann quasi oder will auch nicht aktiv erscheinen in dieser Welt. Darum gibt es auch keine Gottesoffenbarungen. So, und das heißt, dass all die menschengemachten Schriften keine göttlichen Offenbarungen enthalten und dass natürlich auch Jesus mit Gott nichts zu tun hat. im Prinzip.
Ja. Letztendlich hält das aber auch nicht durch. Ich habe jetzt noch ein kleiner Schwank. Ein Gespräch in der Akademie, nee, wie heißt das hier? Institut für Staats, ja, Kubitschek, Institut für Staatsreligion heißt doch das, ne? In Schnellroda.
Ja, wisst nicht, wie das Institut ist.
Götz Kubitschek, auf jeden Fall war dort eine Podiumsdiskussion und da hat dann zum Schluss Björn Höcke gesagt, naja, und alles andere liegt in Gottes Hand. Also entweder nimmt er es nur als Floskel, aber Deismus und es liegt in Gottes Hand, passt nie zusammen. Weil
Naja.
dann haben wir nicht den Gott, der eingreifen kann. Ich will nochmal sagen, also das ist natürlich nie ganz stringent dann auch durchgehalten. Aber nichtsdestotrotz, wir bleiben jetzt hier, wir waren jetzt gerade bei der Offenbarung.
Ja. Ja, und also Maximilian Krah auf der anderen Seite scheint Katholik zu sein.
Noch? Weiß ich
Noch.
nicht, wie es aktuell ist.
Ja. Und er sagt, und also jetzt wird es wirklich interessant, also gruselig interessant, finde ich. Er sagt jetzt, wenn ich mir das jetzige Christentum anschaue, ist das für das, was wir vorhaben, nicht nutzbar. Also die beiden kommen dann drauf, wir brauchen Religion, irgendwie eine religiöse Erzählung auch, die Identität stiftet, die Menschen verbindet und so. Aber mit dem aktuellen Christentum ist es nicht zu machen. So, und dann erzählt er irgendwie eine Geschichte vom Begräbnis von Max Frisch, wo Max Frisch sich gewünscht hat, dass keine Religion vorkommt. Beziehungsweise Gott nicht explizit erwähnt wird, es aber ein liturgisches, ein zeremonielles Begräbnis gibt. Und Jürgen Habermas, der größte noch lebende Philosoph unserer Zeit, hat dann angeblich nach diesem Begräbnis gesagt, aber es gab ein gemeinsames Bewusstsein für das, was fehlt.
Eben für den Ausdruck dieses, sag ich mal, Transzendentalen und dieser Wurzel des europäischen Kulturgutes, dass man sagt, okay, wir haben ja schon gespürt, dass da was fehlt. Das war wohl in der Kirche. Und auch die Bilder reden davon, wir haben es nicht, wir kommen da gerade nicht ran. Aber wir wissen, es fehlt uns etwas. Und das führt er ja dann aus, dass er sagt, wir haben es jetzt noch nicht, aber andere, die er vorher als kritische Gegenüber auch gesehen hat, zum Beispiel die USA, oder Russland, die haben diese klare Offenbarung in ihrer
Genau,
Staatsführung. Und
genau.
das ist ja schon krass. Jetzt muss man sich fragen, was die mit ihren Offenbarungen machen. Also Russland ganz klar mit der Staatskirche, was man jetzt auch sieht, wie die Kirche das auch sanktioniert, was Russland tut, dass die das feiern und da auch die Machthaber unterstützen. Und dann in den USA, wenn man mal guckt, die evangelikalen Christen, die dort auch jetzt mitverantwortlich sind, dass Trump wieder ganz gut im Sattel sitzt. Dieses Rückführen, diese Hoffnung auf Homogenität, sind ja alles auch rechte Gedankenkonstrukte. Und da ist es gut, weißt du? Also in Russland wird die Kirche, der Staat gepusht von der Religion, von der Staatskirche, genauso wie in den USA. All das, was denen gefällt, in ihrer eigenen Vorstellung, in ihrer eigenen Vision, die sie ja entwickeln, das wird dem Christentum dann schon als positiv zugebilligt. Wenn das Gegenwartschristentum aber in Deutschland diesem rechten Gedankengut, wie die AfD das meinetwegen versteht, entgegensteht, mit dem Evangelium Jesu Christi, mit der Option für die Armen und weiß was ich, oder für Geflüchtete, dann ist es auf jeden Fall kein ideales Christentum, wie sich der Herr Graf vorstellt, sondern Gegenwartschristentum, was, wie du schon gesagt hast, für alles, was die beiden stehen, nicht einsetzbar ist. Und das ist da sträubt sich mir alles. Also dort, wo Christentum meinetwegen auch Autokraten stützt und eine ganz klare Abgrenzung stützt, da ist es gut. Da kann man auch die Offenbarung mit drin lassen. Dort, wo es kritisch ist, wie hier, wie Sie es dann auch erleben, dort muss es zumindest gestützt werden um die Offenbarung und den Kern. Und das ist schon sehr spooky. Also, verstehst du, was ich meine? Oder war das jetzt ein sinnloser Sermon?
Nee, nee, überhaupt nicht. Ich überlege nur, wie wir es zusammenbinden, also worauf es hinausläuft, ne? Also letztlich kommt das alles zusammen in der Frage, für die beiden zumindest, wie kriegen wir einen Mythos, also eine religiös aufgeladene Erzählung hin, die das transportiert, was wir glauben verstanden zu haben, nämlich, dass es ein germanisches Element gibt, das uns zur German Leadership verpflichtet und uns zu Patrioten macht, so. Oder das uns im Patriotismus irgendwie stärkt. So,
Letztendlich und genau.
und das formuliert Höcke dann noch aus. Und also da hat es für mich quasi die Spitze des Unfassbaren. Naja, nee, es gab schon andere Spitzen, aber es gehört zu diesen Gipfeln der Unfassbarkeit. Höcke sagt, was wir brauchen, ist ein Glauben, der das Heilige aus dem Christentum mit dem Heldenmut aus dem Heidentum verbindet. So, und jetzt frage ich mich, was diese Idee von Christentum im Großen und Ganzen noch von dem unterscheidet, was Nazi-Deutschland und Hitler und die deutschen Christen gemacht haben.
Es ist zumindest ein Verständnis von Glauben für die Idee, was du gerade ausgeführt hast, was die beiden wollen. Der Glaube des Heiligen aus dem Christentum soll dazu, also das ist sanftmütig, dass man nicht aggressiv ist, vielleicht sogar den Nächsten liebt, also in der Volksgemeinschaft. Und das Heidentum aus dem Heidentum heraus, Verteidigung. Also wir sind, wir verteidigen als souveräner Staat gegen die ganzen Übergriffe. Aber im Kern geht es darum, eine Gemeinschaft zu formen, die solidarisch ist. Und dazu brauchen wir das Christentum. Und da wird das Christentum sozusagen reingepresst in eine Staatsidee, in eine Vision, die die beiden entwickeln. Es wird entstellt, es wird angepasst. Und wie du schon sagst, Missbrauch wie letztendlich ja, im Nationalsozialismus.
Ja.
Die Idee ist nicht Nationalsozialismus, das will ich noch klar sagen. Aber wie im Nationalsozialismus wird das Christentum domestiziert, bestützt. Und dann werden noch die Gegenwartstheologen als dumm verkauft. Nicht nur als dumm, also wir verstehen das alles gar nicht, was dort an großartigen intellektuellen Ideen gesponnen wird, sondern wir würden nie was dagegen sagen, selbst wenn wir es verstehen. Jetzt kommt ein ganz alter Hut, weil wir uns dann von den Fleischtöpfen trennen. Also wenn wir jetzt was dagegen sagen würden, dann würden wir uns von unserer Kirche trennen. Aber das würden wir natürlich niemals machen, weil es die Kirche ernährt und weil wir dadurch Anerkennung haben im linksgrün versifften Establishment, und das machen wir natürlich nie. Und das ist der Gipfel der Frechheit als zweiter Gipfel der Entstellung des Christentums. Also das muss
Ja.
man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass das gegen das steht, was wir denken. Und mag die Gegenwartskirche, das Gegenwartschristentum divers sein, vielfältig, wir streiten uns, es gibt die verschiedenen Lager, aber ich glaube, niemand würde sich zu diesen Spitzen setzen, versteigen, den Heldenmut des Heidentums so an prominente Stelle zu stellen. Also das haut meines Erachtens dem Fass den Boden aus.
Ja, naja, nun ist es ja so, dass wir satt und dumm sind. Also was halten wir von dem, was die sagen? Ich denke ja, schon alleine, wenn ich mir einen Glauben vor Augen führe, also wenn es keine Offenbarung gibt und so, ne, dann kann ich auch nicht erkennen, wie Gott ist. So. Wenn ich mir aber vor Augen halte, dass Gott irgendwie in dieser Welt erscheint oder Menschen Erfahrungen mit Gott machen, die sie aufschreiben, um sie weiterzugeben und wir heute von diesen Erfahrungen lernen können, um zumindest ein Stück davon zu entdecken, wie Gott vielleicht ist, dann haben alle diese Erfahrungen etwas mit der Bewahrung sogar über den Tod hinaus des Lebens zu tun. Bewahrung und Schutz, Liebe zum Leben, so das sind die Grundpfeiler des Glaubens, den ich in den Offenbarungen entdecke und der im Großen und Ganzen, in weiten Teilen des zumindest lutherisch-christlichen Raumes, katholisch-christlichen Raumes so auch irgendwie Fuß gefasst hat. Ne? Orthodox, also sagen wir mal der christlichen Denomination. So, wo will ich jetzt hin? Pass auf, dann ist es für diesen Glauben grundsätzlich völlig Bums, ob es ein germanisches, romanisches oder slawisches Element gibt irgendwo. Und ob die, was weiß ich, die kulturelle Prägung irgendeines Landes so ist und die andere kulturelle Prägung so, dann sind quasi unter dieser Schöpfung dieses Gottes, der das Leben bejaht, alle Lebewesen von dieser Schöpfungsenergie gemeint, geschützt, geliebt. Und dann geht es nur darum, wie es uns, also für mich zumindest, wie es uns gemeinsam gelingt, dieses Leben zu schützen, zu stärken, auch zu erhalten. Dem, was wir glauben, von Gott erkannt zu haben, irgendwie nachzueifern. So, und würdest du jetzt sagen, das steht im Widerspruch zu dem, was die zwei sagen?
Das wollte ich so sagen. Was lerne ich jetzt daraus? Also mal abgesehen davon geht es ja, es geht, glaube ich, auch um die Frage des Absolutheits- und absoluten Wahrheitsanspruches, der ja hier auch zur Diskussion steht. Würde ich mal drüber nachdenken. Das wird von beiden ja angesprochen. Der Missionsbefehl ist im Prinzip das Grundübel des aggressiven christlichen Glaubens und wir sind damit Globalisten. die alles patriotische, nationale kaputt machen. Aber die Idee davon, dass unsere Ethik und eben was du gerade ausgeführt hast, dass dieses Leben sich zeigt, für alle irgendwie ein Zuspruch und Anspruch ist, ist dann meines Erachtens klar und deutlich universalistisch. Also die Gebote, die gegeben worden sind, das Gebot zur Nächstenliebe, die oder die Ebenbildlichkeit des Menschen, das sind alles, sage ich mal, Dinge, die universell gelten. Und diesem Absolutheitsdenken oder dieser Wahrheit mit ihrem Problem denken wir ja nach. Die wird angezweifelt durch Höcke und Kral und wird da auch in Misskredit gebracht. Auf der anderen Seite machen sie nichts anderes, denn sie sagen, wenn alle so denken wie wir, so absolut und toll, machen wir es auch besser. Also die fallen sozusagen von der anderen Seite vom Pferd. Da traue ich ihnen nicht zu, weil sie selber sich absolut setzen, alle anderen doof machen. Und dadurch auch einen Absolutheitsanspruch haben, den sie dann bei uns kritisieren, und das nehme ich niemand ab. Das zumal zum Ersten. Ich weiß auch nicht, welchen Heldenmut wir aus dem Germanischen nehmen sollten in unser Christentum. Als wäre die Christentumsgeschichte von 2000 Jahren damals einfach losgegangen bei Jesus und ist ungebrochen bis uns zu uns durchgerollt. Es hatte immer Implikationen von den Völkern, auf die es getroffen ist. Ist doch völliger Schwachsinn zu sagen, da gab es eine reine Lehre von Anfang bis zum Ende, sondern das war doch immer inkulturiert im besten Falle. Also wenn man es so sieht, hat das Christentum, das Gegenwartschristentum, selbstverständlich, wenn es sowas überhaupt gibt, germanische Züge oder ist der Kugel, weil es auf Germanen getroffen ist oder auf wen auch immer. Und dann einfach zu sagen, das gibt es nicht und das müssen wir jetzt reinigen, ist völliger Schwachsinn. Also das wird alles nicht mit eingerechnet. Und es wird einfach das Christentum billigend für eine eigene, und ich sage es jetzt mal so, Vision, Schrägstrich, Ideologie missbraucht. Und das hat
Ja.
immer das Geschmäckle zu sagen, nee, das geht nie. Auf Grundlage von Offenbarung. Stellt euch nicht dieser Welt gleich und so. Also das spielt da alles eine Rolle. Und deswegen steht es meinem Glauben, meinem Verständnis von Offenbarung, von diametral entgegen, was hier gesprochen wird. Und da kann
Ja.
Kirche nicht sagen, das interessiert uns nicht, sondern diese Denke von Mythos, von diesem Einkleiden, von diesem großen oder Umdenken des Christentums, hat ja direkte Folgen für das Zusammenleben der Menschen, wenn es von der Idee zur Tat schreitet. Das ist der ideologische oder der mythologische Unter- oder Überbau über dem Denken, wie Europa geplant werden soll. Und dann wird es schon gefährlich. Und da muss man das kritisieren und dementsprechend sagen, das hat mit Christentum als Offenbarungsreligion, mit all dem, was dazugehört, letztendlich nichts mehr zu tun. Weil wenn es
Ja.
nur noch die Hälfte ist, wenn wir nur noch das Heilige aus dem Christentum nehmen sollen, was auch immer das bedeuten soll, und dazu noch was anderes brauchen, das ist nicht einfach, dass man eine Hälfte dazulegt, sondern es ist ganz im Arsch. Und das geht einfach nicht.
Ja. Naja, es ist auch also in jeder Aussage, die sagt, wir sind so und die sind so. Und das ja immer mit so einem kritischen Unterton. Also Maximilian Krah sagt über schwarze Bundestagsabgeordnete, sie würden afrikanische Kultur in den Bundestag bringen und konnotiert das natürlich schlecht. Obwohl das ist noch nicht mal so, dass die irgendeinen Kulturkreis, einen fremden Kulturkreis mitbringen könnten, weil sie ja in Deutschland aufgewachsen sind, ne? Also, und dann diese überhebliche Nummer mit den Geschlechtern in diesem Dresdner Gespräch. Also, wir brauchen keine Regalmeter, um zu wissen, dass es keine 43 Geschlechter gibt. Wir wissen das einfach. Das ist also, um jetzt nochmal auf den Glaubensaspekt zurückzukommen, der Glaube oder immer da, wo ich anfange, einen bewertenden Unterschied zwischen Menschen zu machen, verlasse ich das liebende Fahrwasser des christlichen Glaubens. Und die Bewertung von Menschen oder Abwertung von Menschen, die sich in der binären Geschlechterordnung nicht zurechtfinden oder nicht repräsentiert fühlen, gehört genauso dazu wie die Abwertung von Kulturkreisen, die nicht dem deutschen Kulturkreis entsprechen. Punkt.
Zumal, wenn es dann solche Blüten treibt, wie einfach dieses Leiden an dem Besiegtsein und da einen Fokus drauf zu legen, das ist für mich nicht akzeptabel. Und noch, weil es den Duktus der Überheblichkeit hat. Also, wer sich dieses Interview mal wirklich anguckt, wird es vielleicht erleben. Und
Es
will
ist
jetzt
aber
niemand
auch
zu.
sehr geschwätzig, also die
Ja,
Stunde
will ja
zieht
niemand zu nahe
sich.
treten. Aber diesen Habitus hat zum Beispiel auch Dr. Maximilian Krah, weil er von sich selber überzeugt ist. Kann ja jeder sein.
Ja.
Alles gut. Aber wenn er dann sagt, nur Logos, also nur die Wissenschaft, auf der anderen Seite hat die Wissenschaft die Theologie ja besiegt, Nietzsche, der Widerleger des Christentums, da mal zu, aber nur der Logos, die Wissenschaft, wenn man sich darauf beruft. Jetzt kommt der Fehler, den Karl gemacht hat. Da gibt es 43 Geschlechter. Er weiß aber eben genau durch den Mythos und wenn er schnüffelt und den Tüffhäuser rumläuft, dass es nur zwei gibt. Und dann sagt er aber nochmal 53 Geschlechter. Also er nimmt einfach mal 10 dazu. Musst du mal gucken. Habe ich mir öfters angehört. Diese Superbrains, und da hat er sich eben versprochen. Ja, also gerade im Habitus dieses Überheblichen muss ich jetzt auch mal auf diesen kleinen Fehler drauf rumhacken. Auf jeden Fall sind es 43, die die Wissenschaft sagt. Dann läuft er durch den Mythos und dann sind es 53. Da ist ein Fehler drin. Was denn nur? 53 oder 43? Da muss man auch mal klar bleiben. Das hat mich verwirrt.
Ja, da
Das ist die
wünsche ich mir
einzige.
auch mehr wissenschaftliche Genauigkeit.
Auf jeden Fall. Ich meine, das sind immer ein 10 Differenz. Ne? Und da muss man schon mal
Ja.
sagen, wo kommen denn die jetzt her? Das ist die einzige wirkliche Kritik an dem ganzen Interview, die ich habe, dass er sich da verrechnet hat.
Naja, darüber hinaus muss man wirklich mal sagen, also wer sich das Interview anhört, es geht ja noch um deutlich mehr. Ich denke, wir machen jetzt hier aber mal Schluss und binden den Sack zu. Aber es geht ja noch viel mehr auch um europäische Geschichte. Und Björn Höcke gibt da eine Lehreinheit europäischer Geschichte, in der einfach, also man muss da einfach nur mal zuhören und hört falsche Fakten. Also Geschichte wird ganz anders interpretiert. Und das ist wirklich zum Teil verstörend.
Auch dass wir, das ist auch noch was gewesen am Anfang des Gespräches, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind. Also, nee, das sagen beide ja, wir müssen neu aufbauen. Also, wir müssen Deutschland neu aufbauen, weil wir im Prinzip mit dem, was jetzt vorhanden ist, nichts mehr anfangen können. Das ist auch eine Kritik an vielen Menschen, die hier Leistung zeigen, Bereitschaft, hier was zu gestalten. Und da muss man sich dann einfach gefallen lassen, dass man das nicht will, mit so einer üblen Erheblichkeit und so über einen Kamm gezogen zu werden. Deswegen wird der Ton da auch schärfer, wenn man sich das mal so anhört. Weil der Ton, der in diesem Interview schwingt, der dort so lässig an dem Tisch daherkommt, ist schon auch vernichtend eigentlich. Also absolut und vernichtend. Und also gerade wo es um Kirche ging, bei den anderen Themen, ich hätte mir wahrscheinlich gar nicht so eine Platte gemacht. Also schon auch Nation, EU, hätte ich mir schon mal angehört, den Standpunkt dieser beiden prominenten AfD-Politiker. Aber als es dann um unser Themengebiet ging, wir haben es ja erörtert, da ist einfach eine Grenze überschritten. Das ist also für mich ganz klar. So weit vielleicht.
Ja, soweit. Ich denke, am Ende dieser Folge sollte es kein gutes Wort geben.
Nee, hört euch mal an. Also ich finde, das kann man, und dann kann man ja ganz genau, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt, oder nee, wenn man einfach ein bisschen Zeit hat, mir brauchen sich nicht geben, aber da kann man dann genauso unsere Aussagen, unsere Zweifel, kann man sich ja da anhand dessen, was gesagt wurde, ja auch deutlich nochmal reinziehen und abgleichen, kritisieren. Das ist eigentlich ganz schön. Da kann man sich seine eigene Meinung ganz gut bilden. Wir
Ja.
müssen uns nicht hinstellen, lieber Björn.
Ja, ich wollte unbedingt noch einflechten, dass er ja Bernd Höcke heißt.
Wir wollen
Zumindest.
sachlich bleiben, Herr Kollege.
Ja, okay, gut. Also Björn Höcke.
Bernd, Maxi, als wären wir die Einzigen, die was wissen, sondern das ist ein Beitrag und jetzt kann man sich eine Meinung bilden. Ich habe doch ein gutes Wort zum
Ja.
Schluss. Ein
Aber.
friedfertiges Wort, wenn du willst. Ich sag's dann einfach.
Okay, ja, okay, gerne. Dann will ich bloß. Also ich will bloß nochmal sagen, echt, dieses echte Männergedöns, ne? Hört mal auf mit diesem echten Männergedöns. Es gibt gar keine echten Männer. Was soll das sein?
Es gibt aber
Männer,
auch echte Frauen. Weißt du,
Frauen,
was die machen?
Menschen.
Pass auf, was echte Frauen machen.
Ha?
Kannst du in der Aschermittwoch-Rede hören. Die klopfen ihrem Mann, ihrem echten deutschen Mann, auch mal auf die Schulter und bringen gerade das emotionale Element ein bisschen mit rein. Und das ist auch schön. Das war's schon. Da kommt jetzt nichts mehr. Jetzt kommt das gute Wort. Wir bleiben in der Liebe. Und gegen den Deismus geschossen, für die Liebe, will ich jetzt ein Lied zitieren. Ganz kurz, ganz praktisch und intellektuell, weil ich es auf Latein erst lese. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Wo die Liebe wohnt und Güte, wo die Liebe wohnt, da ist unser Gott. Möge er überall wohnen.
Sehr schön. Und jetzt komme ich doch noch zu meinem letzten Satz. Wo die Liebe wohnt, da klappt es auch mit der Freundin.
Yes, Baby! Na gut.
Gut, machen
Du
wir hier.
alter Lateiner, mach's gut.
Ja.
Salve. Ach so, und im Übrigen, wir reden jetzt im Anschluss noch über, also sprach Zarathustra. Haben wir ja überlegt, das auswendig zu lernen. Ich weiß nicht, wie weit du gekommen bist. Ich bin bis zur 124 gekommen. Ist nochmal ins Latein übersetzt. Das nee. Du hast, glaube ich, ins Hebräisch übersetzt und zusammen wollen wir es jetzt ins Griechische übersetzen. Das ist
Nee,
Intellektualität,
ich
unglaublich.
versuche mich gerade am vedischen Original, merke aber, dass das kulturell, also dem germanischen Element, also wirklich untersteht. Weißt du?
Logisch.
So. Also Leute, danke fürs Zuhören. Gehabt euch wohl. Ciao.
Ciao.